Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1 Labor.
Zaubertricks mit Münzen, Karten oder Kugeln. Die meisten Menschen kommen aus dem Staunen nicht wieder heraus, wenn sie verzaubert wurden. Mich eingeschlossen. In dieser Stunde 1 Labor geht es nicht darum, Tricks zu verraten, sondern ich möchte in die Welt der Magie eintauchen. Es wird ein Streifzug durch die intime Salonmagie mit einem Blick auf die Geschichte und die Frage, warum es eigentlich so wenige Zauberkünstlerinnen gibt, bis hin zur Verbindung zwischen Psychologie und Zauberkunst. Denn sind wir mal ehrlich, letztlich ist es doch egal, ob wir den Trick durchschauen. Wenn er gut gemacht ist, bleiben wir so oder so verzaubert.
Zauberkunst zwischen Fingerfertigkeit und Staunen. Eine Sendung von Timo Göktsche.
Es ist wochentags, abends im Salon der Wunder im Berliner Soda Club. In intimer Runde mit knapp 50 Leuten im Publikum, die im Halbkreis um einen kleinen Tisch sitzen, auf dem gleich die Zaubertricks vorgeführt werden. Die Show beginnt.
Um zu staunen. Deshalb seid ihr hier, oder?
Axel Hecklau kommt auf die Bühne und lässt wie durch Zauberhand eine von ihm zerrissene Zeitung wieder ganz werden. Staunen und fragende Gesichter im Publikum. Dann folgt seine Begleitung des Abends auf die Bühne.
Alison Wonder.
Sie lässt Münzen von einer Hand in die andere und von da auch wieder zurück in ihre Tasche wandern. Wieder Staunen und Applaus. Abwechselnd zeigen Alison Wonder und Axel Hecklau ihre Tricks. Stetig steigert sich die Trick- und Gagdichte. Aber so eine Show auf die Bühne bringen, das geht nicht ohne eine gründliche Vorbereitung.
Wir können nachher ausprobieren, deine Sachen, die habe ich schon fertig gemacht.
Perfekt.
Aber wir können gerne erstmal kurz durchgehen, das Ganze.
Anmoderation, Newsflash, Kindergeld, kein Ding. Bei mir der perfekte Moment, ist klar, ne?
Das ist immer, willst ja ohne Black haben, der Rest ist klar. Wenn
ich fange ohne Black an,
genau. Handy genau. Ablegen.
2 Stunden noch, bis die erste von 2 Shows heute Abend beginnt. Alison Wonder, Axel Hecklau und Techniker Chris sitzen auf Barhockern um einen Tisch. Kaffee und Kuchen werden herumgereicht. Zusammen gehen sie Stück für Stück durch die einzelnen Kunststücke. Kommandos für Lichtstimmungen und Musikeinspielungen werden abgesprochen und notiert. Die letzten Feinabstimmungen vor der Show. Doch an sich fangen die Vorbereitungen schon viel früher an.
Also zuerst haben wir uns gestern zusammengesetzt. Alison hat mir erzählt, was sie alles gerne machen möchte. Und ich habe mir dann überlegt, was ich dazu machen könnte, damit die Grundeffekte unterschiedlich sind, dann schöne unterschiedliche Geschichten, Variantenreichtum drin ist. Und dann guckt mal dir das einzelne Kunststück an, was man dafür vorbereiten muss. Und das macht man am möglichsten Tag vorher oder früher. Und dann ist der Auftrittstag etwas entspannter.
Ja, zu Hause üben und sich Gedanken auch machen, was ziehe ich an, wo kann ich Pocket Management, was positionieren, dass alles ineinander übergeht. Ja, also man macht sich schon viele Gedanken und ich habe auch nochmal an Texten gefeilt, habe Routinen noch mehr auf den Punkt gebracht, habe mir nochmal überlegt, welche Momente möchte ich besonders herausstellen, habe passende Musik zur Untermalung. Gerade wenn man neue Effekte einübt, dann versucht man natürlich immer kontinuierlich daran zu arbeiten, sie immer ein Stück weit noch besser zu machen und da greifen dann die letzten Dinge ineinander und da habe ich noch so ein bisschen dran geschliffen.
Im Salon der Wunder, den es mittlerweile seit über 20 Jahren gibt, tritt Axel Heckler normalerweise mit seinem Kollegen André Kursch auf. Doch an diesem Abend ist Alison Wonder mit dabei, da auch Zauberer mal reif für Urlaub sind. Axel Heckler ist ein erfahrener und renommierter Zauberkünstler aus Berlin. Der Mann mit dem markanten Zwirbelbart zaubert, seitdem er 12 Jahre alt ist, und das aus Leidenschaft.
Das heißt, ich kann nicht anders, es ist keine Wahl mehr. Und beschäftige mich sehr gerne mit Kunststücken, die in einem intimeren Setting passieren, sprich also nicht Riesenhallen, sondern wo die Leute noch nah dran sind und ich einen direkten Kontakt zum Publikum habe. Wir nennen das Salonmagie oder Parlor Magic. Das heißt also, das sind so Größenordnung 50, 60, 70, 100 Leute vielleicht. Das macht mir am meisten Spaß.
Sein Faible für Parlor Magic hat ihm auch einen seiner wohl bisher größten Erfolge gebracht. Den zweiten Platz bei der Weltmeisterschaft 2018 im koreanischen Busan, knapp hinter seinem erstplatzierten Kollegen, der später noch zu hören sein wird. 2019 dann ein weiterer Erfolg, Axel Hecklaus großer Auftritt in Las Vegas, der Stadt für Magie und Zauberei schlechthin, besonders wenn es um große Shows und Aufmerksamkeit geht.
We already saw Penn and Teller get fooled once tonight. Will this next magician make it twice? Take a look. Check out the bespectacled spectacle of Axel Hecklau.
Thank you. Thank you very much. Teller, would you like to join me on stage?
In der Fernsehserie Fool Us versuchen Zauberkünstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt, die beiden Hosts und Zauberer Penn und Teller zu täuschen. Axel Hecklau hat sich einen Trick ausgedacht, bei dem er Teller auf die Bühne bittet und seinen Führerschein in den Händen Tellers verschwinden lässt. Und nach ein bisschen Humor, Show und Rauch taucht der Führerschein wie aus Zauberhand in einem fest verschlossenen Briefumschlag wieder auf. Das Publikum ist begeistert.
We have a driver's license. Not any driver's license. Teller, is this yours? Thank you. Thanks a lot.
Doch wie sieht's bei Penn und Teller aus?
So we love your improvement to the nest of envelopes. Love the way Teller was able to handle it. Very, very clever and a great use of the driver's license. But we don't think you fooled us.
Okay. Thank you. That was a great fact.
Well, they figured it out. Thank you. Axel Hecklau.
Geklappt hat es also bei den beiden nicht. Sie fühlen sich einfach nicht hinters Licht geführt. Aber was Axel Hecklau definitiv geschafft hat, das Publikum zum Staunen bringen. Und Staunen macht für ihn Zauberkunst aus.
Also Staunen ist der Anfang der Wissenschaft und der Erkenntnis. Das ist das Spiel zwischen Wissen und Nichtwissen und auch eine Reise zwischen dem Nichtwissen und auch mal mitzukriegen, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn man nicht weiß. Natürlich, wenn alle Leute sich hinsetzen würden und sagen, hier, ich staune einfach nur gerne, ich lasse mich gerne bezaubern. Ich denke überhaupt nicht nach darüber, wie ihr das macht. Dann fehlt ein Teil der Vereinbarung. Also am schönsten finde ich es, wenn die Leute am Anfang skeptisch sind und irgendwann sagen, eigentlich ist es schöner, jetzt nicht zu wissen, wie es geht und ich genieße das jetzt einfach nur. Aber diese Reise, das finde ich, macht gute Zauberei auch aus. Und Zauberkunst ist für mich die Vermischung aller Kunstformen zusammen mit dem Sahnehäubchen des magischen Effektes obendrauf, weil wir sind eine darstellende Kunst und wir haben alle Mittel der darstellenden Kunst zur Verfügung. Wir können Geschichten erzählen, wir können tanzen, wir können selbst Malerei und solche Dinge ins Kunststück mit einflechten und obendrauf, bei der Dramaturgie zum Schluss, kommt dann der Widerspruch zur Realität, was die Leute zum Staunen bringt. Und deshalb dieses riesengroße Potenzial, das, wenn das ausgeschöpft wird, dann wird es Zauberkunst.
Und was ist, wenn mal ein Kunststück schief geht?
Es passieren tausend Sachen, aber nur ein ganz kleiner Prozentsatz kriegt das Publikum mit. Weil man hat ja als Zauberkünstler meistens den Vorteil, dass die Leute noch nicht wissen, worauf es hinausläuft. Und deshalb hat man auch die Chance zu improvisieren. Und je länger man das macht, desto mehr ist passiert. Und desto mehr Erfahrung hat man, wie man mit solchen Situationen umgeht. Und desto gelassener ist man, wenn irgendwas passiert, was nicht nach Plan läuft. Insofern, das gehört dazu. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass alles nicht mehr rettbar ist und so weiter, ist nicht schlimm. Dann sagt man, ist nicht so gelaufen, wie ich das vorhatte, aber ich habe noch ein anderes Grundstück und nach 15 Sekunden ist das vergessen.
Alles, was irgendwie schief gehen kann, geht einmal, mindestens einmal schief. Aber durch jeden Auftritt lernt man halt dazu. Und man hat dann nicht nur Plan A, wenn es schief geht, sondern irgendwann hat man A, B, C, D, E, F, G.
Alice in Wonder teilt Axel Hecklers Meinung. Sie wird heute mit ihm im Duo auf der Bühne stehen. Ob bei den beiden heute Abend alles glatt laufen wird? Alice in Wonder ist Ende der 1990er Jahre geboren und zählt in der Szene eher zu den Jüngeren. Was sie aber nicht weniger erfahren macht, denn sie beschäftigt sich schon seit 15 Jahren mit der Zauberkunst. Und seit 2 Jahren macht sie das hauptberuflich. Als Frau ist sie in der Welt der Zauberkunst allerdings in der Minderheit. Die Szene war und ist immer noch von Männern dominiert. Denn sind wir mal ehrlich, wie viele Namen von Zauberkünstlerinnen fallen einem so auf Anhieb ein? Bei den männlichen Kollegen sieht das anders aus, wenn man allein auf die vergangenen Jahrzehnte schaut. Viele haben sicherlich schon einmal die Namen von David Copperfield, Hans Klock, die Ehrlich Brothers oder Siegfried und Roy gehört. Warum es so wenige Zauberkünstlerinnen gibt, erklärt sich Alice in Wonder unter anderem so.
Also ich glaube, erstens gibt es einfach zu wenig Vorbilder. Auch wenn man über einen Zauberer spricht, man spricht immer über einen Zauberer. Man spricht selten über Zauberinnen oder Zauberkünstlerinnen. Aber ich glaube, es hat auch was mit unserer Gesellschaft, wie wir sozialisiert werden, zu tun. Zaubern ist eher so ein Hobby. Man muss sehr, sehr viel Ehrgeiz haben und man muss sich zurückziehen und zu Hause alleine üben. Und ich glaube, in einem Alter, wo viele männliche Kollegen anfangen zu zaubern, das könnte ein Alter sein, wo viele Frauen eher eine Art, ja, mehr in einer Gruppe, in einer Gruppendynamik unternehmen. Es ist schwierig, das festzumachen, aber ich glaube, dass es in einem Alter entsteht, wo Frauen eher etwas geselliger werden und vielleicht der Wunsch, etwas Einzigartiges zu können, für Männer interessanter sein könnte.
2 Gründe also, die Alice in Wonder anführt. Doch natürlich gab es auch schon vor 200-300 Jahren Zauberkünstlerinnen. Um mehr über die Geschichte und im Speziellen Frauen in der Zauberkunst zu erfahren, geht es nach Hamburg.
Das finde ich ja lustig. Hallo,
grüß Sie. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Danke, dass ich vorbeikommen darf.
Gut, herzlich willkommen.
Ja.
Das Zaubermuseum Bellachini wurde 2022 von Vitus Witt gegründet und ist in unmittelbarer Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs. Es besteht aus einem größeren und einem kleineren Ausstellungsraum. Beide Räume sind voll mit Artefakten und Gegenständen aus der Zauberwelt.
Also ist das Museum Bellachini, also benannt nach dem berühmtesten Zauberer im 19. Jahrhundert. 1827 bis 1885 hat er gelebt und er war so erfolgreich, dass sein Name wirklich zur Marke wurde und sich viele nach seinem Tod und auch schon während seiner Zeit Bellachini genannt haben.
Neben den dauerhaften Ausstellungsstücken gibt es auch wechselnde Sonderausstellungen.
Und ja, zurzeit sind die Frauen im Fokus. Die und das ist das Erstaunliche daran, genauso lang schon gab wie die Zauberkünstler männlicher Art.
Vittus wird es nicht irgendwer, sondern einer der bedeutendsten Zauberkünstler in Deutschland. Mitte der 50er Jahre zeigte ihm sein Vater Kartentricks, die den damals 5-jährigen Vittus Witt so in den Bann gezogen haben müssen, dass er seitdem nicht mehr von der Zauberkunst lassen kann. Während der Schulzeit übt er viel an Zaubertricks, nimmt an Wettbewerben teil und Mitte der 70er Jahre dann der Durchbruch. Vittus Witt wird vom Westdeutschen Rundfunk entdeckt. Seitdem nimmt seine Fernsehkarriere Fahrt auf und 1984 dann die erste eigene Sendung mit seinem niederländischen Zauberkollegen Flip, die Doku Die Kunst der Täuschung.
Staunen ist der Ausgangspunkt aller Philosophie. Diese Erkenntnis stammt von dem griechischen Philosophen Aristoteles. Wir möchten Ihnen, verehrte Damen und Herren, heute von jener Kunst erzählen, deren Philosophie das Staunen ist. Einer Kunst, die nichts Geringeres als Wunder zu ihrem Gegenstand gemacht hat.
Wir wollen von unserer Profession erzählen.
In der Doku führen die beiden Zauberkünstler den Zuschauer durch die Geschichte der Zauberkunst. Bis heute kommt Vittus Witt auf über 200 Fernsehauftritte und zahlreichen Einsätzen im Hörfunk. Doch neben dem Zauberkünstler Vittus Witt gibt es noch den Sammler Vittus Witt. Über die Jahrzehnte haben sich zahlreiche Gegenstände aus der Zauberkunstwelt bei ihm angesammelt. Viele von ihnen führen im Museum Bellachini durch die Geschichte der Zauberei bis weit hinein ins Mittelalter, die frühen Anfänge.
Da fing es an mit den Taschenspielern, die auf Straßen und Märkten standen, mit den ältesten Büchern in der Zauberei 1750, mit dem ältesten Bild von 1460 bis hin in die heutige Zeit.
Natürlich wurde auch schon vorher gezaubert. So war zum Beispiel das Becherspiel nachweislich schon vor 2000 Jahren bekannt. Doch vor dem Mittelalter haben sich Zauberkunst, Magie, Schamanismus und Mystik miteinander vermischt. Auch haben Zauberer, Magier und Priester den Leuten versucht weiszumachen, dass sie übernatürliche Kräfte hätten, mit denen sie ihre Tricks durchführten. So zeigen versteckte Sprechrohrleitungen in einer noch gut erhaltenen Ruine eines antiken Tempels in Italien, wie der Priester die Stimmen eines Orakels mittels seiner übernatürlichen Kräfte erklingen lassen konnte, sehr wahrscheinlich zum Erstaunen der meisten Tempelbesucherinnen und Besucher. Die Anfänge der Zauberkunst in Europa, an die wir heute denken, finden sich, wie vorhin schon erwähnt, im Mittelalter. Taschenspieler und Straßenkünstler sind auf den Märkten und an den Höfen unterwegs und bieten ihre Tricks frei. Manche scheinbar so gut, dass sie das Misstrauen der Herrscher auf sich zogen und übernatürlicher Kräfte beschuldigt werden, und wie ihre weiblichen Zeitgenossen, den vermeintlichen Hexen, auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Doch Anfang des 16. Jahrhunderts nahte die Aufklärung.
Und da fing es dann mit dem Buch an von Reginald Scott, dem Engländer, The Discovery of Witchcraft. Er hat 1584 dieses Buch veröffentlicht, um damit die Menschen aufzuklären. Die Taschenspieler haben ganz normale, natürliche Tricks und keine übernatürlichen Fähigkeiten. Das war eigentlich so die revolutionierende Idee, mit der sich dann ganz, ganz langsam die Zauberei entwickelt hat.
Das Buch kann als Anstoß gesehen werden, die Zauberkunst weg von der Übernatürlichkeit hin zu einer Kunstform zu bewegen. Maßgeblich mit zur Entwicklung und Popularität der Zauberkunst beigetragen haben die sogenannten Zauberkästen. Von denen hat Vittus Witt einige in den Vitrinen seines Museums ausgestellt. Nach eigener Aussage besitzt er die größte Sammlung an Zauberkästen, die es gibt. Dementsprechend viel weiß er über sie.
Und die frühen Zauberkästen, das waren in der Tat einfach Kästen, in die die Händler Zaubertricks reingelegt haben. Und später wurden sie dann in vorgesehene Fächer reingelegt, um denen ein bisschen Gehalt und Ordnung zu geben. Die Anleitungen waren meist sehr spartanisch, also da musste man schon viel Fantasie haben, die zu begreifen. Man sieht immer wieder ähnliche Teile, die Bälle, die erscheinen und verschwinden in diesen kleinen Vasen. Die sind also so entstanden alle Anfang des 19. Jahrhunderts, so Biedermeierzeit, 1830.
Er zeigt mir schön gestaltete und dekorierte Kästen in der Vitrine.
Kleine Spielkarten oder Spielkarten, die verwandeln sich, die können sich einmal in so ein Tier verwandeln oder in eine Dame verwandeln. In den Kästchen sind zum Teil Würfel, die erscheinen und verschwinden. Also es geht immer um diese Grundprinzipien in der Zauberei: erscheinen, verschwinden und verwandeln.
In der Biedermeierzeit schafft die Zauberkunst dann auch den Sprung ins Erwachsenenzeitalter. Spätestens Anfang des 19. Jahrhunderts sind nicht mehr die Marktschreier diejenigen, die Tricks vorführen, sondern gebildete und stilvolle Herrschaften auf einer Theaterbühne. Ein Name, der eng mit dieser neuen Epoche der Zauberkunst verknüpft ist: Jean-Eugène Robert Audin. Der Franzose hat 1845 das erste Zaubertheater in Paris gegründet und die Zauberkunst damit, wie es Vitus Witt formuliert, salonreif gemacht. Die damals typischen Zauberergewänder hat er auf der Bühne durch eine feine Abendgarderobe ausgetauscht. Durch seine Tricks benutzte er als einer der ersten Elektrizität und Apparate, die Menschen aus dem Alltag kannten. Dadurch gelang es ihm, eine bessere Illusion zu erzeugen. Trotz der kurzen Zeit von 11 Jahren, die Audin als Zauberkünstler gewirkt hat, gilt er als der Vater der modernen Zauberkunst. Doch auch in Deutschland zeichnet sich eine Entwicklung ab. Die Hansestadt Hamburg war eines der Epizentren der deutschen Zaubererwelt, so Witt.
Hamburg war ja wirklich ganz entscheidend für die Zauberkunst. Hier in Hamburg wurde der erste Zauberverein gegründet, 1898. Hier in Hamburg erschien die erste Zauberfachzeitschrift, Zauberwelt, 1894, 10 Jahre lang. Und in Hamburg wurde auch das erste Zaubergeschäft eröffnet, Bartel. Davon gibt es auch hier einen Originalkatalog aus dem Jahre 1910, 1912. Janosch Bartel war sehr berühmt für ein Zauberkunststück, was ich in dieser kleinen Vitrine zeige, eine silberne Schatulle, Kästchen, das man komplett leer zeigen kann und trotzdem können da drin Tücher erscheinen. Das war das sogenannte Silk Wonder. Und das wurde wirklich weltberühmt. Das wurde auch von vielen anderen Firmen kopiert. Also das ist so eine Besonderheit hier in Hamburg.
Der Laden Zauberbartel, der bis 1968 Bartels Akademie für moderne magische Kunst hieß, war bis in die 1990er Jahre ein regelrechter Hotspot für Zauberkünstlerinnen und Zauberkünstler aus der ganzen Welt. Zu Hochzeiten gab es in Hamburg sogar mehrere Zauberbartel-Filialen. Doch die steigenden Ladenmieten und der immer größer werdende Onlinehandel hat auch vor den Zauberläden nicht Halt gemacht. 2002 war dann Schluss mit Zauberbartel und damit verschwand ein Stück Hamburger Stadtgeschichte. Doch so ganz sind die Spuren der Zauberfamilie Bartel nicht verschwunden. Neben den Geschichten, die in den Erinnerungen zahlreicher Wegbegleiter wie Vitus Witt vorhanden sind, wurde die Familie neben der Grabstätte auf besondere Weise verewigt.
Und auf diesem Friedhof existiert ein Garten der Frauen. Der Garten der Frauen wurde, glaube ich, 2000 von Dr. Rita Barke ins Leben gerufen, ein Bereich auf dem Ohlsdorfer Friedhof hier in Hamburg. Und da soll und wird an Frauen erinnert, deren Gräber inzwischen aufgelassen worden sind. Also Schauspielerinnen, Akteurinnen, Musikerinnen, Autorinnen. Und er hat auch die Rosa Bartel, also die Ehefrau von dem Janosch Bartel, nochmal einen Gedenkstein bekommen. Und das ist kein Witz, in Form eines großen Zylinderhutes. Und dieser Zylinderhut hat oben eine Klappe. Und ich erzähle das abends in meinen Vorstellungen immer, wenn man die Klappe öffnet, ist da ein Häschen im Zylinderhut. Also ich glaube, das ist auch sehr einmalig für Hamburg.
So einmalig das Denkmal für Rosa Bartel auch sein mag, Frauen in der Zauberkunst waren es eigentlich nicht. Wie gesagt, Frauen haben genauso wie Männer schon seit dem 15. und 16. Jahrhundert gezaubert.
Zum Beispiel ist hier die Benita Anguiné von 1840, die war zur gleichen Zeit sehr erfolgreich in Europa, speziell auch in Frankreich. Aber sie hat nie den Ruhm danach noch bekommen, wie zum Beispiel Robert Houdin, der zur gleichen Zeit in Frankreich sehr viel für die Zauberei auch getan hat. Eine Zauberkünstlerin, die ein bisschen populärer bis heute geblieben ist, ist Adelaide Herman. Adelaide Herman, von der ich hier dieses schöne große Plakat habe, eine andere Zauberkünstlerin, die nur 8 Jahre im Beruf war, weil dann der Krieg dazwischen kam, das war die Vonetta. Vonetta ist aus England, stammt aus England, hieß eigentlich von Etta, hat aber wirklich große, prächtige Kostüme mit wunderbaren Bühnenausstattungen präsentiert und wurde in ihrer Zeit auch sehr, sehr berühmt und bekannt.
Die Sonderausstellung erwähnt natürlich auch Zauberkünstlerinnen aus der heutigen Zeit.
Eine ganz große Künstlerin ist die aus Amerika stammende Belinda Sinclair, die ich vorhin schon erwähnt habe. Die hat ihren Conjuring Room in New York und gibt dort vor ganz kleinen, exklusiven Kreisen Vorstellungen. Frau Bimslechner, Cornelia Weiland aus München ist eine sehr humorvolle Frau, die so im bayerischen Dialekt auftritt. Und ebenso humorvoll ist die Hertha Schwetzig. Sie nennt sich heute Astrid Gloria, die aus Köln stammt und auch dort sehr gute Zaubervorstellungen gibt.
Und Alice in Wonder aus Berlin natürlich. Zauberkünstlerinnen. Es gab und gibt sie. Nur haben sie in der allgemeinen Geschichte der Zauberkunst so gut wie keine Rolle gespielt. Für Vitus Witt ist ganz klar, warum.
Dass das heute nicht mehr so präsent ist, das liegt wirklich an den Historikern in der Zauberkunst, die meistens Männer waren und die haben das nicht so ernst genommen. Die haben das nebenbei genommen. 1930 schrieb noch ein Zauberamateur, ein Funktionär in einem Zauberverein, wörtlich, Frauen können nicht gut zaubern. Und man soll es nicht glauben, aber bis 1991, also noch gar nicht so lange her, 1991, bis dahin gab es ein Verbot in England in einem sehr berühmten, heute berühmten Zauberverein, dass Frauen nicht aufgenommen werden durften.
Wie auch in den allermeisten anderen Lebensbereichen, so war auch die Zauberkunst eine rein von Männern dominierte Welt. Frauen sollten am besten nichts mit der Zauberkunst am Hut haben. Sie sollten sich um die alltäglichen Dinge kümmern, wie Haushalt und Kindererziehung. Das führt letztlich dazu, dass es im Vergleich zu Männern deutlich weniger Frauen in der Zauberkunst gibt. Was sich auch in der sogenannten Zauberpedia bemerkbar macht, die Vitus Witt betreibt.
Da sind, ich weiß nicht, ungefähr 3000 Biografien von männlichen Zaubern und die stehen gegenüber, ich glaube, 300 oder 400 weiblichen.
Für Vitus Witt ein Teufelskreis, denn je weniger weibliche Zauberkünstlerinnen es als Vorbilder gibt, desto weniger Frauen ergreifen dann auch das Hobby oder den Beruf der Zauberkünstlerin. Dabei könnten die Männer, so Witt, von den Frauen so einiges lernen.
Frauen sind fantasievoller, die malen sich erstmal ein Bild zurecht, wie sie auf der Bühne aussehen können und füllen das dann mit Zauberei. Und wir Zauberer oder die Männer meistens, die sagen, so ich habe den Trick, ich kann das, wie kann ich das zusammenbringen? Nicht? Also die fangen ein bisschen anders an. Also da sind eine Menge Unterschiede.
Zwar hat sich für Frauen heute in der Zauberkunst einiges verbessert, aber da sei noch sehr viel Luft nach oben. Deswegen versucht Vitus Witt auch gezielt, Frauen zu fördern.
Ja, ich habe immer versucht, mit Frauen Kontakt aufzunehmen, von denen ich gehört habe, dass sie zaubern. Eine große Szene spielt sich im Internet ab. Da tun sich eine ganze Reihe von Frauen hervor. Junge Frauen, die wunderbare Zaubereien zeigen. Oftmals zwar vielleicht nur auf Technik reduziert, indem sie eine Karte in die Luft werfen und auffangen können. Aber auch das gehört letzten Endes dazu. Das ist auch okay. Und da habe ich viel Kontakt zu einigen von diesen Frauen aufgenommen und mit den Interviews geführt und da sind wirklich spannende Geschichten daraus entstanden. Zum Teil haben diese Frauen Tausende von Followern.
Die Sonderausstellung Zauberkunst in Frauenhänden soll natürlich ebenfalls dazu beitragen, dass Frauen in der Zauberkunst bekannter werden. Doch auch ganz allgemein hat sich Vitus Witt mit der Gründung seines Museums Bellachini zum Ziel gesetzt, dass die Zauberkunst genau wie andere Künste auch als traditionsreiche Kunst wahrgenommen wird.
Fragen Sie irgendjemanden auf der Straße, ich gehe zum Zauberer oder sagen Sie, gehen zum Zauberer, sagt er schnell, ich nehme meine Kinder mit. Das sagt er zu keinem anderen Genre. Wenn Sie sagen, ich gehe in die Elbphilharmonie, kommt keiner auf die Idee zu sagen, ich nehme meine Kinder mit. Nicht? Darunter leidet die Zauberei bis heute noch. Und das ist meine Kulturaufgabe, das zu ändern. Wir Zauberer, wir müssen uns ja hinter den anderen Künstlern nicht verstecken.
Und wie zum Beweis dafür lässt Vitus Witt seine Gäste nicht aus dem Museum, ohne einen kleinen Trick vorzuführen. So auch bei mir.
Eine Karte, auf der sind viele kleine Abbildungen. Und Sie denken jetzt bitte an eines dieser kleinen Bildchen und ich versuche, Ihren Gedanken zu erraten. Das wäre doch schon mal toll, ne? Haben Sie schon für ein Bild entschieden? Und nicht vergessen.
Ich hab's, ja.
Haben Sie, ja? Will ich sagen, nicht? Und wenn ich Ihnen jetzt aber auf Anhieb sage, an was Sie denken, das wäre doch sensationell.
Total.
Ja, aber daran arbeite ich noch. Aber Sie können mir eine kleine Hilfe geben. Die Karte ist unterteilt in viele Felder, also in 8 Felder. Das ist Feld 1, das Feld 2, 3, 4. In welchem Feld ist Ihr Bild? Im dritten. Jetzt mische ich die Bilder, kann man natürlich nicht mischen, aber auf der Rückseite sind sie bereits gemischt. Und jetzt suchen Sie wieder Ihr Bild. Das wird wahrscheinlich in einem anderen Feld jetzt sein.
Ja, ich
habe es. Haben Sie
es? Ja.
In welchem Feld ist es denn jetzt?
3.
Wieder im dritten Feld. Ah, das ist ja interessant, das ist sehr selten. Dann denken Sie natürlich an die Krone.
Korrekt.
Korrekt. Ich finde das genial, ne?
Und ich bin am Staunen. Im magischen Zirkel Berlin herrscht ein wenig Aufregung. Die Mitglieder aus der Kinder- und Jugendgruppe umstellen ihren Star des Abends. Zauberkünstler Marc Weide ist zu Besuch und wird mit Fragen rund um Tricks und Tipps durchlöchert. Und die Fans lassen sich viele ihrer Zauberutensilien mit einem Autogramm signieren. Marc Weide ist mit Mitte 30 schon ein erfolgreicher Zauberkünstler. Über 130.000 Follower allein auf Instagram folgen ihm. Der Tourkalender auf seiner Homepage ist mit vielen Shows quer durch die Republik gut gefüllt. 2018 war er, genau wie Kollege Axel Hecklau, bei der Zauberweltmeisterschaft in Busan mit dabei und hat sich mit dem Weltmeistertitel gekrönt. Trotz der vielen Erfolge ist es ihm wichtig, wie an diesem Abend den Austausch mit der nächsten Generation an Zauberkünstlerinnen und Künstlern zu suchen.
Weil wir müssen dafür sorgen, dass die jungen Zauberer zum einen erhalten bleiben und dass welche nachkommen. Weil es gibt halt wenig junges Blut und wenig Frauen in der Zauberkunst. Und wenn ich da helfen kann, das voranzutreiben, dann jederzeit.
Wenn es um Austausch über Zauberkunst geht, dann ist der magische Zirkel wahrlich der perfekte Ort. Denn hier wird die Zauberkunst gepflegt und gefördert. Der Dachverband Magischer Zirkel Deutschland hat rund 2700 Mitglieder und ist in 77 Ortszirkeln aufgeteilt. Und der Berliner Zirkel ist mit der älteste und mitgliederstärkste in ganz Deutschland. Felix Wohlfahrt ist Vorstandsmitglied des Berliner Zirkels und leitet das Zirkeltreffen, das zweimal im Monat stattfindet.
Prinzipiell geht es darum, dass man sich im ersten Moment austauscht über aktuelle Gegebenheiten. Also was ist gerade los in der ganzen Zauberszene, worüber wird diskutiert? Gibt es gerade irgendwelche Meisterschaften? Gibt es irgendwelche spannenden Seminare, die stattfinden? Und dann geht es ans Zaubern. Und oft gibt es ein Thema, worüber gesprochen wird.
Heute geht es um Selbstläufe auf der Bühne.
Und dann tauscht man sich den ganzen Abend über dieses Thema aus. Es gibt verschiedene Beiträge von den Mitgliedern. Und es bleibt viel Zeit auch, ich würde fast sagen, privat zu reden. Aber es ist nicht privat, sondern es ist immer unter zauberischen Aspekt, um einfach sich abzudaten. Was passiert gerade? Was gibt es? Was hat man Neues gelernt? Was will man unbedingt seinen Kollegen zeigen? Und das ist ein großer Austausch, der meist bis in die Nacht geht.
Felix Wohlfahrt ist natürlich auch selber Zauberkünstler und im Berliner Zirkel vor allem für die Nachwuchsförderung verantwortlich. Den Besuch von Marc Weide hat er eingefädelt, denn sie kennen sich gut. Nachdem die meisten jungen Zauberkünstler nach Hause gegangen sind, geht das Zirkeltreffen los. Felix Wohlfahrt begrüßt den zweiten Gast des Abends.
Genau, bevor wir aber so richtig loslegen, gibt es ein paar Hinweise. Hinweis Nummer 1, wir haben heute Abend einen Gast. Timo ist vom Deutschlandfunk und macht eine Reportage gerade über Zauberei, aber vielleicht kannst du einfach selber was dazu sagen.
Ja. Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin Timo vom Deutschlandfunk, wie gesagt, und mache ein Feature über Zauberkunst.
Die freundliche Begrüßung der rund 25 Anwesenden beschließen wir mit der Vereinbarung, dass alle Zaubertricks und Geheimnisse, die heute Abend vorkommen, nicht verraten werden. Abgemacht. Und dann geht es los mit dem Thema des Abends, Selbstläufe. Verschiedene Mitglieder gehen nach und nach auf die kleine Bühne im Raum und präsentieren ihre Gedanken und Tricks zum Thema. Ganz egal, ob die Auftritte mal kürzer oder länger sind. Ich beobachte deine Aufmerksamkeit und Neugierde im Raum. Es wird gefragt, der Trick wiederholt, gestaunt. Alles in einer respektvollen und geduldigen Atmosphäre zwischen Jung und Alt. Nachdem das Thema ausreichend beackert wurde, kommt der informellere Teil des Zirkeltreffens. Es bilden sich kleine Grüppchen, es wird gefachsimpelt und vorgeführt. Die Chance, einem Gast einen Trick vorzuführen, wird sofort genutzt.
Eine arbeite ich gerade.
Ja, zieh mal eine Karte. Okay, guck gut, zeig sie ruhig einmal rum. Aber hier so ein Stück Fächer, steck sie mal irgendwo in die Mitte rein.
Mitte?
Ah, besser in die Mitte. Genau, ich glaube, das war. Du musst deine Karte hier drin, ne? So. Misch noch einmal durch.
Und dann kommt ein kleiner Exkurs zu verschiedenen Mischtechniken. Namen wie Hindu oder Pharaoh fallen und auch gleich demonstriert, wie sie funktionieren. Doch vielleicht war der Exkurs ein bisschen zu intensiv, denn der Zauberkünstler hat tatsächlich vergessen, welches meine Karte war.
Gut. Also unter diesen Umständen kann ich deine Karte natürlich nicht finden.
Nee.
Ja, sag mir einfach mal, was deine Karte war, dann schauen wir mal, was wir machen.
Karo 6.
Ja, genau.
Karo 6. Ach so, die war ja gerade. Karo 6. 6 Karo. Ja, ja, habe ich schon gesehen. Ja, ich überlege mir gerade, was wir machen können mit der 6 Karo. Also, das ist jetzt ein bisschen Freestyle. 6 Karo, okay.
Irgendwie bin ich mir nicht sicher, ob die Panne jetzt echt ist oder Teil der kleinen Show.
Das Problem ist, du musst an die 6 Karo stärker glauben. Deswegen habe ich sie gerade nicht gefunden.
Ich war vom Hindu-Schatten.
Ja, genau. Richtig, genau. Also, nimm mal den, was ist das, der König Kreuz? Nimm den mal, halt den fest. Was für eine Karte hast du nochmal gezogen? Habe ich vergessen?
Jetzt oder?
Davor, da als erstes, wo er gemischt hat?
Karo 6.
Karo 6, okay, gut. Genau, und die 6 Karo.
Okay.
Die Panne war echt. Es musste schnell improvisiert werden und am Ende hat es doch geklappt. Die 6 Karo erscheint. Mit ein bisschen mehr Übung und weniger Transparenz vielleicht wäre es den meisten sicherlich nicht aufgefallen. Denn Axel Hecklau hat es ja schon gesagt, es passieren ständig Fehler. Nur weiß das Publikum natürlich nicht, wohin die Reise mit dem Trick geht. Vorteil für den Zauberkünstler. Das Zirkeltreffen neigt sich so langsam dem Ende zu. Zusammenfassend stelle ich fest, es war ein Abend, an dem viel gefragt, gezeigt und gelacht wurde. Für die meisten ist der magische Zirkel ein Ort der Gemeinschaft.
Dass es erstens eine schöne Zusammenkunft ist von Leuten, die das gleiche Hobby haben. Egal, ob sie Berufler sind oder ob sie Amateure sind, ja, denn sie sind ja irgendwo gleichgestellt.
Also der bedeutet mir sehr viel. Erstmal, wenn man jetzt älter ist, ich habe ja jung mit angefangen, aber man hält auch den Kontakt zu jungen Leuten. Und es ist sehr interessant, die Entwicklung überhaupt. Also jetzt auch viel, werden auch viele technische Dinge mit eingearbeitet. Und also es ist eigentlich eine sehr schöne Kunst, die Zauberei, muss ich sagen.
Also mir ist es tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil das eine Community ist, wo man ja Spaß hat, wo man einfach mit viel Inspiration wieder rausgeht und sich halt auch weiterbildet. Also für mich bedeutet es sehr viel, weil es auch einfach Spaß macht und ja, Freundschaften entstehen können.
Relativ kurzer Zeit habe ich viele Zauberkünstlerinnen und Künstler kennenlernen dürfen. Genauso viele Zaubertricks wurden mir mit Leidenschaft vorgeführt. Doch trotzdem bleibe ich fast immer staunend zurück und frage mich, wie funktioniert das? Sicher, spätestens seit dem Ende des 16. Jahrhunderts, seit Reginald Scotts Buch The Discovery of Witchcraft, ist ja klar, dass bei der Zauberkunst keine übernatürlichen Kräfte mitwirken. Die Antwort liegt somit in natürlichen, irdischen Kräften. Keine Angst, nun werden keine Tricks verraten. Es soll eher darum gehen, warum ich und viele andere sich eben verzaubert fühlen. Ein Teil der Antwort lässt sich in unserem Gehirn finden. Denn durch die außerordentliche Kreativität und die geschickte Fingerfertigkeit der Zauberkünstlerinnen und Künstler lässt sich unser Gehirn ziemlich gut austricksen. Und ein Wissenschaftler kennt sich damit hervorragend aus und ich bin mit ihm über Videocall verbunden.
My name is Gustav Kuhn. I'm an associate professor in psychology at the University of Plymouth.
Ich bin Gustav Kuhn, Dozent für Psychologie an der Universität von Plymouth. Und ich leite hier an der Uni das Magic Lab, in dem wir Zauberei nutzen, um die menschliche Denkweise zu erforschen.
Zauberkunst und Psychologie werden also wissenschaftlich miteinander verbunden. Seit gut 25 Jahren forscht Gustav Kuhn zu dieser Verbindung. Er und seine Kolleginnen haben seitdem viele Studien und Artikel veröffentlicht und nutzen die Zauberkunst, um viele Fragen der Psychologie zu erforschen. Eine Verbindung, die für ihn sehr viel Sinn ergibt.
Es setzt sich mit einigen wirklich fundamentalen Fragen auseinander. Dabei meine ich nicht nur die Wahrnehmung, sondern auch Glaube, Desinformation, Postwahrheit. Also diese ganzen Themen, die nicht nur für die Psychologie, sondern für die Gesellschaft im Allgemeinen fundamental sind. Magie kann möglicherweise verblüffende Antworten liefern, warum wir für viele dieser Irrtümer so anfällig sind.
Warum fühlt es sich so real an, wenn ein Kaninchen aus dem Hut gezaubert wird, obwohl wir eigentlich wissen, dass das Kaninchen nicht einfach so aus dem Nichts erscheinen kann? Aus psychologischer Sicht macht genau das die Zauberkunst aus, so Gustav Kuhn.
Und wenn wir an Magie denken, dann ist das ein Konflikt zwischen dem Glauben, was wir sehen, also das Kaninchen, das aus dem Hut gezogen wird, und dem Glauben an das, was möglich ist. Also Kaninchen können nicht aus dem Nirgendwo erscheinen. Und so liegt der Kern der Magie in diesem Konflikt zwischen den Dingen, die wir glaubten, erlebt zu haben, und den Dingen, die wir für möglich hielten.
Zauberkünstlerinnen und Künstler bedienen sich mit ihren Zaubertricks an dem Wissen, wie sie das menschliche Gehirn austricksen können. Da es ja bei vielen Tricks darum geht, etwas verschwinden oder erscheinen zu lassen, wie das bereits erwähnte Kaninchen aus dem Hut, wird genau da angesetzt. Accidental Blindness, frei übersetzt so viel wie ungewollte Blindheit, ist zum Beispiel ein Phänomen, das gerne eingesetzt wird.
Wir stellen uns den Sehprozess oft wie eine Videokamera vor, indem wir einfache sensorische Informationen verarbeiten und lagern. Aber es benötigt viel mehr fürs Sehen, als nur Informationen zu entschlüsseln. Das Sehen beinhaltet Problemlösungen und wir müssen viele Vermutungen machen über die Welt. Und diese Vermutungen benutzen oft Erwartungen und Wissen aus der Vergangenheit. Damit ist das, was ich jetzt gerade sehe, nicht nur eine reine Spiegelung von dem, was ich sehe, sondern sehr von meinen Erwartungen beeinflusst, was ich um mich herum vermute.
Um das Phänomen Accidental Blindness zu veranschaulichen, hilft folgendes Experiment. Ein Mensch wirft einen Ball gerade in die Luft und fängt ihn mit der gleichen Hand wieder auf. Die Bewegung wiederholt er viermal und beim fünften Mal macht er die Bewegung, aber ohne den Ball in die Luft zu werfen. Die meisten Zuschauer werden trotzdem sicher sein, den Ball wie bei den Würfen davor in der Luft gesehen zu haben.
Das ist eine Situation, in der man etwas nicht sieht, weil es da ist, sondern einfach, weil man erwartet, dass es da ist.
Unsere Wahrnehmung ist verzögert. Informationen, die wir zum Beispiel mit unserem Auge aufnehmen, brauchen Millisekunden, bis sie im Gehirn ankommen. Das würde bedeuten, dass alles, was wir sehen, dann schon bereits in der Vergangenheit ist. Doch das Gehirn versucht, diese Zeit aufzuholen, indem es das Bild so vervollständigt, wie wir es erwarten. Das wird in dem Experiment mit dem Ball deutlich. Da sich unser Gehirn daran gewöhnt hat, dass der Ball bei jeder Bewegung nach oben geworfen wird, denkt das Gehirn das auch bei dem Mal, als der Ball nicht geworfen wird. Viele sehen dann trotzdem einen Ball in der Luft, weil das visuelle System versucht, die Zukunft zu antizipieren. Also unser Gehirn nutzt Informationen aus der Vergangenheit, um vorauszusagen, wie die Gegenwart sein wird.
Diese Vorhersagen passieren die ganze Zeit. Wir verlassen uns auf sie, um uns erfolgreich in der Welt zu bewegen. Aber, wie das Experiment mit dem verschwundenen Ball und andere Beispiele zeigen, können sie auch zu Fehlern führen. Und das ist das Gleiche in der Zauberei, in der wir diese Schlupflöcher und Vorhersagen ausnutzen, um diese Illusionen zu kreieren.
Ein weiteres Phänomen nennt sich Change Blindness, Veränderungsblindheit. Ein Phänomen, auf das sich ebenfalls viele Zaubertricks stützen.
Wenn ich mich hier so im Raum umschaue, denke ich, dass mir alle Sachen um mich herum bewusst sind. Aber Informationen zu verarbeiten, ist im Hinblick auf neuronale Ressourcen sehr teuer. Unser Gehirn nutzt ungefähr ein Drittel des Körpers dafür. Man kann sich das wie beim Computer vorstellen. Visuelle Informationen zu verarbeiten, braucht sehr viel Rechenleistung. Und anstatt die gesamten Informationen zu verarbeiten, selektiert und verarbeitet unser visuelles System nur wichtige Sachen. Das heißt, wenn du dich nicht wirklich mit etwas beschäftigst, dann wirst du es nicht wahrnehmen und dich auch nicht daran erinnern.
you just won't be able to see it and you won't actually remember it either.
Change Blindness beutet genau dieses Verhalten des Gehirns aus. Auf die Zauberkunst übertragen kann das zum Beispiel bedeuten, dass die Zauberkünstlerin unsere Aufmerksamkeit durch Gesten oder Bewegungen auf die eine Hand fokussiert, um mit der anderen Hand schnell etwas aus der Tasche zu holen. Neben den Blindheiten, was wir sehen und an was wir uns erinnern, gibt es auch eine Blindheit in Bezug auf, wie wir bestimmte Entscheidungen treffen. Bei der Wahlblindheit bzw. Choice Blindness wird uns vorgegaukelt, eine freie Wahl gehabt zu haben.
So we make hundreds, if not thousands of decisions every day.
Wir machen jeden Tag Hunderte, wenn nicht Tausende Entscheidungen, und viele dieser Entscheidungen werden durch unbewusste Prozesse beeinflusst. Und die Wahlblindheit ist ein faszinierendes Phänomen, bei dem du jemanden bittest, eine Entscheidung zu treffen. Wenn du diese Person fragst, warum sie diese Entscheidung getroffen hat, fängt sie häufig an, irgendetwas frei zu erfinden, weil sie sich dessen oft nicht bewusst ist.
Das Phänomen der Wahlblindheit wird oft bei Kartentricks angewendet. Zum Beispiel, wenn mich der Zauberkünstler fragt, eine Karte aus dem Stapel zu wählen und ich denke, ich hätte ja die freie Wahl. Doch eigentlich wurde meine Wahl durch den Zauberkünstler beeinflusst, indem er mir eine bestimmte Karte ein kleines bisschen länger gezeigt hat und er mir dadurch unterbewusst seine Entscheidung fast aufgedrängt hat, ohne dass ich es mitbekommen habe. In einer Studie von 2015 hat das sogar in 98% der Fälle geklappt. Um Zauberkünstlerinnen und Künstlern dabei zu helfen, noch bessere Tricks vorzuführen, haben Gustav Kuhn und seine Kolleginnen ein Buch herausgebracht, das ihre bisherige Forschung zur Verbindung Zauberkunst und Psychologie erklärt.
As a magician, I try and exploit loopholes.
Als Zauberer versuche ich, diese Schlupflöcher und diese blinden Flecken auszunutzen. Als Wissenschaftler verstehe ich, warum diese blinden Flecken entstehen. Zauberer sind sehr gut darin, einen Trick aufzuführen, aber sie wissen nicht zwangsläufig, warum er funktioniert. Ich kann als Psychologe Zauberern erklären, wie das Gehirn funktioniert und wie wir Informationen verarbeiten. Und ich hoffe, dass sie dieses Wissen nutzen können, um noch stärkere Zaubertricks zu erfinden.
Mit all diesem Wissen im Gepäck, werden Zaubershows da nicht total langweilig?
No, I love magic. I love watching good magic.
Nein, ich liebe Magie. Ich liebe es, mir gute Magie anzuschauen. Es gibt immer wieder Zauberer, die mich hereinlegen und die sehr kreativ sind. Sie arbeiten ständig an neuen Tricks, um uns Wissenschaftler reinzulegen. Und je mehr ich darüber weiß, desto mehr fasziniert mich Magie. Also, nein.
So, nein.
Zurück im Salon der Wunder. Der zweite und letzte Auftritt an diesem Abend ist auf dem Höhepunkt. Axel Heckler und Alice in Wonder feuern eine Salve an Zaubertricks und bringen das Publikum nochmal richtig auf Hochtouren. Hecklers letztem Trick ist, glaube ich, etwas nicht ganz nach Plan verlaufen. Nach der Show erwische ich ihn und frage mal nach.
Das ist so ein typischer Fehler, der passiert. Und wenn du dann weißt, okay, was mache ich jetzt, musst du schnell schalten und dann kommst du aus der Nummer irgendwie wieder raus. Also es war ja kein Misserfolg dadurch. Es war vielleicht ein bisschen holperig an irgendeiner Stelle, aber das vergessen die Leute dann auch wieder.
Doch insgesamt ist Axel Heckler sehr zufrieden mit den beiden Shows heute Abend. Und was sagt Alice in Wonder?
Ja, ich war bei der ersten Vorstellung sehr nervös, habe ich selber gemerkt, weil ich viele neue Sachen gemacht habe. Aber jetzt bei der zweiten war ich noch entspannter und es war, hat richtig viel Freude gemacht. Und ja, ich bin zufrieden.
Das Lachen, Staunen, der Applaus. Auch heute Abend haben Axel Heckler und Alice in Wonder ihrem Publikum einige verzauberte Momente beschert. Etwas, das Axel Heckler an der Zauberkunst mit am meisten mag.
Also ich kann mich an einen Auftritt erinnern, da bin ich so von Tisch zu Tisch gegangen und so weiter. Man hatte keine Bühne, wo alle zuschauen, sondern man war so nebenbei und hatte halt dann dadurch die Chance, halt auch für ganz kleine Gruppen zu zaubern. Und da war eine Frau, die stand ganz alleine, ich habe die angesprochen, habe für die gezaubert. Und nach 10 Minuten oder 5 Minuten hat sie zu mir gesagt, vielen Dank, vor 5 Minuten ging es mir richtig schlecht. Da haben wir die Chance als Zauberer schon sehr, sehr Marken zu hinterlassen, ja. Und das ist super. Das ist ein ganz tolles Gefühl.
Für diese Stunde 1 Labor durfte ich in die Welt der Zauberkunst eintauchen und mit vielen verschiedenen ZauberkünstlerInnen ins Gespräch kommen. Trotz ihrer unterschiedlichen Stile, Zauberkunst zu performen, eines eint sie alle. Ihre pure Leidenschaft auf und neben der Bühne. Und bei manchen Tricks bin ich wirklich immer noch am Staunen und vor allem sehr verzaubert.